Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Enne Seidel. Am Ende einer Woche, in der viel über Hassmails und Morddrohungen gegen Politiker diskutiert wurde und in der wir in der Redaktion von Kultur heute einmal mehr feststellen mussten, nicht nur in der Politik, auch in der Kunst sind Anfeindungen und Drohungen keine Seltenheit mehr. In Köln hat gestern Abend eine Ausstellung eröffnet mit Fotos und Videos voll verschleierter Frauen. Schon im Vorfeld waren Künstlerin und Kuratorin scharf angegriffen worden.
Die Kritik kam aus allen Richtungen eigentlich. Das waren auch durchaus Stimmen aus der rechten Szene, die natürlich auch Islamisierung und ähnliche Schlagworte sehr schnell aufgreifen. Und in so einer Kampagne ist so viel Hass plötzlich dann auch da und absolut kein Wahrheitsgehalt, sondern wirklich Behauptungen und Hörensagen und Ähnliches. Und das bauscht sich so auf, dass plötzlich einfach eine Lawine rollt, von der man gar nicht mehr weiß, wie man sie aufhalten kann.
Was sind das für Arbeiten, die in diesen Tagen eine solche Lawine auslösen? Dazu gleich mehr. Außerdem geht es um unsere Gedenkkultur und die Frage, wie Einwanderung diese Kultur verändert. Und wir entdecken Jacques Offenbach neu. Seine in Vergessenheit geratene Operette Madame Favart ist jetzt in Paris zu erleben. Aber zuerst dehnen wir die Zeit, denn auch das kann die Kultur, in diesem Fall das Theater. Ein einziger Moment, wenige Sekunden reichen dem Theaterautor Roland Schimmelpfennig, um einen ganzen Abend zu füllen. In seinem neuen Stück 100 Songs beschreibt er den Moment vor einem terroristischen Anschlag aus verschiedenen Perspektiven. Aus den Perspektiven der Menschen, die gleich Opfer des Attentats werden. Roland Schimmelpfennig, Jahrgang 1967, ist einer der erfolgreichsten Stückeschreiber seiner Generation. Ob er auch diesmal brilliert und ob es ihm gelingt, die Spannung wirklich einen ganzen Abend lang aufrechtzuerhalten, das weiß Christian Gampert. Er sah die deutschsprachige Erstaufführung von 100 Songs am Staatstheater in Stuttgart.
Als Leser des Stücks ist man wieder einmal völlig fasziniert von der Gabe dieses Autors, in kurzen Sätzen eine Lebensgeschichte aufzureißen, viele verschiedene Biografien zu einem Panorama zu bündeln, die Zeit zu dehnen und stillstehen zu lassen. Das Ganze hat rein sprachlich einen schönen, fast liturgischen Rhythmus. Aber schon beim Lesen stellt sich die Frage, und jetzt? Soll das immer so weitergehen? Roland Schimmelpfennig beschreibt die letzten 4 Minuten vor der Explosion, vor einem terroristischen Anschlag auf einem Bahnhof. Immer neu werden die Lebenssituationen der Menschen, die gleich tot sein werden, zurückgespult. Ein Studentenpärchen, ein koranlesender junger Mann, eine an Gott glaubende Stripperin, ein Pfarrer unterwegs zu einer Beerdigung, ein heimliches Paar, beide gehen fremd. Ein Grufti-Mädchen, das Friseurin werden will. Und Sally, die Kellnerin, die im Radio ihren Lieblingssong hört, Bette Davis Eyes, und der genau im Moment der Detonation eine Tasse aus der Hand fällt. Also, die Welt springt in Stücke. Aber auch Roland Schimmelpfennigs Stück zerfällt in lauter kleine Episoden, die zwar kunstfertig verzahnt werden, aber eben nur behende auf der Stelle treten.
Es gibt Dramen, Komödien und Tragödien. Oder die tragische Komödie oder das Sozialdrama und. Dann gibt's aber eben noch die romantische.
Irritierend ist von Anfang an die Unterhaltsamkeit und gute Laune, mit der das Ganze daherkommt. Immerhin bewegt sich das Stück am Rand der Apokalypse, gleich werden alle tot sein. Und nebenbei gesagt, das Böse ist mitten unter ihnen. Aber Schimmelpfennig möchte den Täter nicht kennenlernen, lieber keine Schuldzuweisungen. Er übersetzt den Terror, den Schrecken und das Leid lieber ins Allgemeinmenschliche und Lustige. Mit unendlich vielen Requisiten und noch mehr Kostümen gleiten die Schauspieler von einer Rolle in die nächste. Das ist manchmal ganz originell, etwa wenn der robuste Reinhard Malberg sich ein Handtäschchen umhängt und mitteilt, er sei ein 17-jähriges Mädchen, das eine Friseurlehre machen möchte. Aber mit der Zeit stellt sich heraus, dass bei diesen Personenschilderungen fast nur Klischees bedient werden. Der zittrige alte Mann mit Parkinson, die frische junge Frau mit Hang zur romantischen Komödie, der dumpfbackige Polizist, der Deep Purple hört, das zerstrittene Paar, die frustrierte Kellnerin. Wir erfahren nichts über diese Personen, alles wird nur angespielt. Auch die Idyllen, die beschworen werden, morgendlicher Sex beim ersten Sonnenstrahl, haben etwas triefend Kitschiges. Vor allem die Pops Liebessongs, die der Autor als wichtige Erinnerungen der Figuren herbeizitiert, entstammen fast ausschließlich dem emotionalen Soundtrack der Schimmelpfennig-Generation mit starker Schlagseite ins Gefühlige. Und wenn dann alle durcheinander singen, dann zeigt das weniger die Wirrnis der Welt als das wimmelbildhafte Inszenierungskonzept. Irgendwann ist klar, dass man hier einem Workshop für Schauspieler beiwohnt und dass der Autor nicht dahin gehen wird, wo es wehtut, in das Herz des Terrors. Sein episches Distanztheater, alle erzählen, was sie gleich tun werden, weicht im zweiten Teil des Stücks in die Kulturgeschichte aus, nimmt Zuflucht bei Reiseführern, erzählt über die apokalyptischen Reiter und den chinesischen Staatszirkus. Manchmal, wenn über das Leben sinniert wird, das Leben ist schön, das ganze Leben falsch gelebt, ist man auch in der Rubrik Lebenshilfe mit Onkel Roland. Selbst wenn der wunderbare Sebastian Röhrle dem Bahnhofstreiben dämonisch zuschaut und Odins achtbeiniges Pferd Sleipnir beschwört, das sich zum Todesflug in die Lüfte erhebt, die Inszenierung kommt nicht vom Fleck. Und Schimmelpfennig möchte das Publikum nicht ungetröstet entlassen. Ein guter Geist fängt die fallende Tasse der Bahnhofskellnerin Sally auf, die Detonation findet nicht statt und alles ist wieder gut. Allet noch mal jort je jange. So ist die Moral dieses Stücks, Vorsicht an der Bahnsteigkante. Das ist ein bisschen wenig.
Das Fazit von Christian Gampert. Er sah 100 Songs von Roland Schimmelpfennig, ein Theaterstück über die letzten Sekunden vor einem Terroranschlag am Staatstheater Stuttgart. Ja, und der islamistische Terror der vergangenen Jahre hat sicherlich auch seinen Teil dazu beigetragen, dass Begriffe wie Kopftuch, Vollverschleierung oder auch einfach nur muslimische Mode in der öffentlichen Debatte heute Reizworte sind. Schon als vor kurzem in Frankfurt am Main eine Ausstellung über zeitgenössische muslimische Mode eröffnet hat, gab es heftige Kritik. Das Museum mache sich zum Werkzeug von Islamisten, hieß es da unter anderem. Und ganz ähnlich ergeht es jetzt einer Ausstellung in Köln, die gestern Abend eröffnet hat. Eine Multimedia-Ausstellung über vollverschleierte Frauen. Bereits im Vorfeld hatte es Proteste von verschiedenen Seiten gegeben. Und gestern wurde nun auch die Vernissage von Demonstrationen begleitet. Jörg Biesler war vor Ort und hat Eindrücke und Stimmen gesammelt.
Selina Pfrüner ist Dokumentarfotografin. Sie porträtiert Prominente für Hochglanzmagazine, illustriert Reportagen in Spiegel, Brigitte oder Wirtschaftswoche zu Themen wie Sport mit Handicap, Wandern mit Eseln oder lebenslängliche Haftstrafen. Vor 2 Jahren stellte sie sich die Frage, warum sich muslimische Frauen in Deutschland verschleiern, und fing an zu recherchieren. Das Ergebnis ist jetzt in der Kölner Ausstellung zu sehen. Fotos, Videos und Audios zeigen Frauen in Vollverschleierung und dokumentieren Gespräche über deren Lebenswelten.
Ich bin ja Porträtfotografin, und Menschen in Vollverschleierung von außen zu porträtieren, fühlt sich unbefriedigend an. Daher habe ich ganz lange nach Wegen gesucht, wie kann ich jemanden beschreiben, wie kann ich jemanden abbilden, ohne dass ich eben nur ein Foto mache von außen.
Lebensgroße Videoprojektionen stellen den Besuchern nun 6 Frauen gegenüber, von denen außer den wehenden Gewändern kaum mehr zu sehen ist als die Augen. Es war schwer, erzählt Selina Pfrüner, die Musliminnen davon zu überzeugen, sich fotografieren zu lassen.
Aber manche haben eben verstanden, was ich damit bezwecken möchte. Also, dass ich eben von einer anderen Welt erzählen möchte, von einer anderen Sichtweise, von einer Innensicht. Und dafür ist es wichtig, diese Erzählungen zu haben und die Bilder zu haben. Weil mein Versuch ist immer, Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Und das habe ich hier, glaube ich, auch gemacht, ohne eben zu werten, finde ich das alles richtig oder finde ich das alles falsch, sondern der Mensch soll für sich selber sprechen, und die Geschichten kann jeder Betrachter selber entscheiden, wie er das einordnet.
Der Kunst von Selina Pfrüner steht vor der Eröffnung die von Solmaz Yakilpour gegenüber. Die iranische Aktionskünstlerin steht nackt und mit roter Farbe übergossen mit rund 40 anderen auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Für sie alle ist schon die bloße Beschäftigung mit vollverschleierten Frauen falsch. Niqab und Burka sind für sie Instrumente religiös-patriarchalischer Unterdrückung. Davor sei sie aus ihrem Heimatland geflohen, ruft Solmaz Yakilpour ins Mikrofon.
Ganz gleich, aus welchen guten Gründen Ayatollah-Regime aus dem Iran zu stärken, riecht nur noch nach Blut der Frauen, die täglich gefoltert, ermordet und gesteinigt werden im Iran.
Die Stimmung ist aufgeheizt, die Empörung groß. Es gab zuvor schon scharfe Angriffe im Internet und einen offenen Brief von 60 Frauen an das nordrhein-westfälische Kulturministerium und das Kulturamt der Stadt Köln, die die Ausstellung unterstützen, durch die aus Sicht der Demonstrantinnen und Demonstranten die Verschleierung verharmlost, gar normalisiert wird. Achtarin Pertro hat den Protest mitorganisiert.
Man bekommt eine Sympathie für solche Frauen mit der Schleier. Ne? Und dann, es wird normalisiert in der Gesellschaft. Wir haben Erfahrungen in der Islamischen Republik. Bis heute sehen wir, wenn eine Frau in der iranischen Gesellschaft Kopftuch so ein bisschen nach hinten trug, wird auf die Straße wie geschlagen und gepeitscht und festgenommen und im Gefängnis. Und wir kennen das. Und leider die deutsche Gesellschaft diese Erfahrung hat nicht. Aber wir kennen das und wir warnen diese Gesellschaft. Aber leider keiner hört uns zu.
Das kann man an diesem Abend nicht sagen. Der Protest ist lautstark, die Polizei ist da, viele Journalisten und ein Sicherheitsdienst bewacht den Eingang der Ausstellung. Es war nämlich nicht abzusehen, wer noch alles kommen würde, um zu protestieren. Die Angriffe kamen aus mehreren Richtungen, so Kuratorin Janine Koppelmann.
Dieser offene Brief hat eigentlich wie so ein Lauffeuer losgetreten. Und es waren einfach Behauptungen, dass wir hier für den Islam werben, dass wir Propaganda für die Vollverschleierung machen, dass wir irgendwie das gutheißen, dass Frauen in Vollverschleierung rumrennen und sie ihrer Würde beraubt werden. Und das alles ist nicht wahr.
Der Abend endet dann entspannter als befürchtet. Auf der Straße wird der Lautsprecher genutzt, um Musik zu spielen. Es wird getanzt und im Ausstellungsraum läuft die Eröffnung halbwegs normal ab. Beides sei legitim, sagt Bezirksbürgermeister Josef Wirges. Der Protest draußen und die Arbeit von Selina Pfrüner drin. Eine Position, auf die man sich sicher einigen kann. Spurlos gehen die Anfeindungen an der Künstlerin aber nicht vorbei.
Das ist schon massiv, was auch auf Facebook, Twitter sehr breit gefächert gestreut wurde und schon irgendwie Fake News, wenn man eine Ausstellung rezensiert, die man nicht gesehen hat, weil sie noch nicht existierte. Da kam schon ziemlich viel Schmodder hoch. So viel Frust und so viel Anklage, wo ich dachte, also das kann ich gar nicht alles ausgelöst haben. Da bin ich jetzt so ein Online-Punching-Ball gerade. Ich habe da einen Nerv mitgetroffen. Das muss ich jetzt halt irgendwie aushalten.
Das sagt die Dokumentarfotografin Selina Pfrüner. Ihre Arbeiten über vollverschleierte Frauen sind jetzt in Köln zu sehen und dagegen gibt es heftigen Protest. Kritik von verschiedenen Seiten, die hat auch ein anderes Kunstprojekt in den vergangenen Jahren immer wieder aushalten müssen. Die Stolpersteine des Künstlers Gunter Demnig. Überall in Deutschland sind sie in die Gehwege eingelassen, erinnern die Vorübergehenden an die Opfer des Holocaust. Die Opfer würden mit Füßen getreten, außerdem sei auf einigen Steinen Nazi-Jargon zu lesen, hieß es. Die AfD wiederum sei in den Steinen eine aufgezwungene Form des Gedenkens. Die Stolpersteine zeigen, Erinnerungskultur ist eine komplizierte Sache. Und je heterogener eine Gesellschaft, desto schwieriger ist es, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Und genau diese Problematik, die beschäftigt heute auch Wissenschaftler in Potsdam. Am dortigen Einstein-Forum geht es zur Stunde um die Frage, wie Einwanderer die deutsche Gedenkkultur beeinflussen. Der Historiker Jan Plamper ist einer der Teilnehmer der Tagung. Ihn konnte ich im Vorfeld fragen, wo in Deutschland gibt es denn Spuren anderer, also nicht deutscher Gedenkkulturen?
Na, der Leiter dieser Tagung, der sie konzipiert hat, Dr. Mischa Gabovic vom Einstein-Forum in Potsdam, der ist zum Beispiel Spezialist für die Gedenkpraktiken um den 9. Mai herum. Der 9. Mai ist der Tag des Sieges, an dem die Sowjetunion und jetzt der Raum der Post-Sowjetunion den Sieg über Nazi-Deutschland feiert. Und mit den Einwanderern aus der ehemaligen Sowjetunion, also ca. 3 Millionen Spätaussiedler Russlanddeutsche und ca. 230.000 jüdische Kontingentflüchtlinge, sind diese Gedenkpraktiken auch nach Deutschland gekommen. Und das ist sehr ungewöhnlich. Also wenn man sich zum Beispiel die jüdische Gemeinschaft anguckt, dann ist es so, dass dort begangen wurde der 9. November, als die Reichspogromnacht, oder der 27. Januar, als der internationale Shoah-Gedenktag, Befreiung von Auschwitz, oder auch der israelische Yom HaShoah. Und jetzt sind diese Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion gekommen und sie feiern eigentlich einen Tag, wo nicht der Opfer gedacht wird, sondern des Sieges über die Faschisten im sogenannten Großen Vaterländischen Krieg. Das hat für Furore gesorgt.
Ja, und das ist ja durchaus dann ein Konflikt zur deutschen Gedenkkultur. Wir sprechen mittlerweile, das hat auch einige Jahrzehnte gedauert, bis wir uns darauf einigen konnten, aber jetzt sprechen wir vom Tag der Befreiung. Wie umgehen mit solchen Konflikten?
Der Umgang ist eigentlich, geschieht auf ganz normalem Wege. Das heißt, über die Debatten, die wir in der Gesellschaft führen, in den Medien, muss halt nur feststellen, dass da jetzt unterschiedliche Gedenkpraktiken aufeinanderprallen. Es wäre aber auch falsch, die Vorstellung zu haben, dass es früher immer harmonisch gewesen sei. Es ist vielmehr das Tun, also das Praktizieren des Gedenkens, das eigentlich erst das Gedenken ausmacht. Das heißt, es ist nicht so, als käme da irgendwas von außen rein, eine Gedenkpraktik, und dann wird das einfach eins zu eins umgesetzt, sondern es ist immer die Diskussion darüber und dann das Tun, das Ausführen, dass das überhaupt erst etabliert.
Verstehe ich Sie richtig? Würden Sie also sagen, das kann ruhig neben der deutschen Gedenkkultur her existieren? Also so viel Pluralismus kann die deutsche Gesellschaft aushalten?
Na, wenn das viele täten, dann wäre es schon eine Neujustierung, nicht wahr? Denn da feiern deutsche Staatsbürger den Sieg über Nazi-Deutschland. Und das ist ja etwas, was sich die Nachfahren oder Leute, die damals gegen die Rote Armee gekämpft haben, sofern sie noch leben, was die sich nicht auf die Fahnen schreiben können. Also da bahnt sich schon ein Konflikt an. Aber die These wäre, dass es diese Konflikte immer gab, dass auch, was weiß ich, die Debatte über das Denkmal für die ermordeten Juden Europas im Zentrum Berlins, dass auch die Debatte darüber, die über Jahre ging, eigentlich konfliktbeladen war und dass das auch gut ist, dass im Aushandeln des Konfliktes sich so etwas etabliert wie eine mehr oder weniger konsensfähige Gedenkpraktik.
Das heißt also, die Einwanderer, die bringen da sozusagen nur eine neue Dimension mit rein in diese Debatte, die sowieso auch in Deutschland immer geführt werden muss und geführt wird.
Genau, die Vorstellung von Gedenkpakten als was Unveränderlichem, Versteinerten stimmt eben nicht, sondern es ist immer Aushandeln, und dieses Aushandeln geschieht immer neu, gemäß der Zeitläufe, der Zusammensetzung unserer Gesellschaft und so weiter.
Aber gibt es da Grenzen? Also was wäre zum Beispiel, wenn, sagen wir, Einwanderer mit antisemitischer Gesinnung auf die Idee kämen, den 8. bzw. 9. Mai tatsächlich als Trauertag zu begehen, weil sie sich wünschen, dass Hitler den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätte? Könnte man das dann auch noch tolerieren oder müsste man dann sagen, soweit geht es nicht?
Die einzigen Grenzen, die mir da bekannt sind, sind die, die das Grundgesetz setzt. Also sofern das im Rahmen des Grundgesetzes geschehe, wäre es erstmal denkmöglich. Ich sehe nicht, dass das jetzt realistisch wäre, aber da ist schon eine Menge möglich. Und das muss man sich auch immer klar machen, dass das, was jetzt ist, auch sehr prekär sein kann, ne? Also dass es auch mit einer Veränderung der politischen Mehrheitsverhältnisse, dass sich da mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine Menge ändern wird. Siehe Höcke-Rede, ein Beispiel.
Ja, die Rede des AfD-Politikers Björn Höcke, Sie sprechen sie an, Herr Plamper. Er hatte eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad gefordert in dieser Rede. Müsste man aber nicht gerade in diesen, wie Sie sagen, prekären Zeiten die deutsche Gedenkkultur noch besser schützen? Müsste man nicht sagen, die deutsche Gedenkkultur ist unantastbar?
Aber keine Gedenkkultur ist unantastbar, beziehungsweise eine, die unantastbar wäre, wäre keine lebendige Gedenkkultur, sondern Gedenkkulturen sind dann nur sinnvoll, wenn sie getragen werden von der Bevölkerung. Also zum Beispiel diese Stolpersteine, die Sie erwähnten, die sind nun ja wirklich etwas, was nicht jetzt auf eine Idee irgendeines Ministeriums zurückging oder einer Fraktion im Bundestag, sondern die quasi von unten getragen wird und auch finanziert wird, wenn ich recht informiert bin, von den Leuten eines Hauses, die dann auch Geld zusammenlegen und spenden für Steine zum Gedenken an die Personen, die aus ihrem Haus verhaftet, deportiert und dann ermordet wurden. Also das wäre so ein typisches Beispiel von was, was von unten gewachsen ist. Es gibt, und es wird morgen auch darüber gesprochen werden, es gibt zum Beispiel jetzt Gedenkpraktiken, wo erinnert wird an den Genozid der Armenier. Und zwar auch von unten, also im Gedenken an den ermordeten armenischstämmigen türkischen Journalisten, der 2007, wenn ich recht erinnere, ermordet wurde. Und das gibt es jetzt auch in Deutschland. Und das ist klar, dass das dem Narrativ der erdoganschen, AKP-dominierten Türkei zuwiderläuft. Da sind Konflikte vorprogrammiert.
Ich nehme mal an, eine wichtige Voraussetzung dafür, dass dieses Nebeneinander oder Miteinander verschiedener Gedenkkulturen funktionieren kann, das ist ein Verständnis für die Gedenkkulturen der jeweils anderen. Sind Sie da optimistisch und würden Sie sagen, unsere Gesellschaft ist dafür tolerant genug? Wir wissen auch genug über die anderen?
Nein, natürlich nicht. Und das droht nachweislich, ist schon entglitten in weiten Teilen Deutschlands, wenn man sich die Wahlerfolge von auch extrem rechten Parteien anguckt. Und wir wissen, dass es Ortschaften gibt in Mecklenburg-Vorpommern, in Brandenburg, die völlig abgeschnitten sind davon. Wie man da wieder rankommt, also das wird eine Riesenaufgabe sein. Das ist auch nochmal eine ganz andere Herausforderung im Zeitalter der digitalen Revolution. Also mit der Abwesenheit oder dem Verlust von Forumsmedien und der Parzellierung der Informationen in diesen Filterblasen wird es nochmal viel schwieriger, da überhaupt Leute zu erreichen. Also das Einzige sind eigentlich noch die Bildungsinstitutionen unserer Republik, also die Schulen, wo die Nation in dem Sinne überhaupt noch zusammenkommt.
Die Schulen, sagen Sie, wie sieht es aus mit Museen zum Beispiel? Könnten die auch dazu beitragen, mehr Verständnis für andere Erinnerungskulturen zu erreichen?
Na klar, das versuchen sie auch. Und sie versuchen sich auch einzustellen auf Gruppen, die sehr wenig Ahnung haben. Also Schülergruppen, die sehr wenig Vorinformationen haben. Denn sonst, das weiß man, es ist nachweislich so, denn sonst macht das wenig Sinn. Also klassisch gesprochen, man kann auch einen Auschwitz-Besuch verordnen für eine Gruppe von Jugendlichen, wo man es für nötig hält, und das wird überhaupt nichts bewirken. Also solange der Ort Auschwitz nicht eingebunden ist in Wissen, in Kontexte, ergibt er auch keinen Sinn und entfaltet keine Wirkung für die, die da hingehen.
Und die Tagung heute im Einstein-Forum, das noch abschließend gefragt, Herr Plamper, ist völlig ergebnisoffen oder ist sie auch verbunden mit irgendeiner Forderung?
Nein, das ist ein Workshop, wo wir uns austauschen und zum ersten Mal, denke ich, zusammenführen, was denn die Tatsache und die Erkenntnis, dass wir wirklich ein Einwanderungsland sind und plural und divers sind, was das für Konsequenzen hat für die Gedenkpraktiken. Das ist meines Wissens Mischa Gabowitsch, der sie konzipiert hat, der Erste, der diese Frage so aufgeworfen hat. Schauen wir mal, was rauskommt.
Das heißt, Sie stehen noch ganz am Anfang der Forschung zu diesem Thema.
Ja, es gibt so kleinere Bereiche und hier wird es zum ersten Mal in eine Zusammenschau geführt.
Das war der Historiker Jan Plamper, der sich zur Stunde im Potsdamer Einstein-Forum Gedanken macht über Erinnerungskulturen im Einwanderungsland Deutschland. Es ist 17.52 Uhr, Sie hören Kultur heute im Deutschlandfunk. Was wir nicht alles feiern in diesem Jahr. 2019 ist Bauhausjahr, es ist Fontanejahr und außerdem auch noch Leonardo da Vinci-Jahr. An Jubiläumsveranstaltungen mangelt es im Kulturbetrieb zurzeit wirklich nicht. Bleibt da überhaupt noch ein Ohr für Jacques Offenbach? Das ist zu hoffen. Vor 200 Jahren wurde der deutsch-französische Komponist und Cellist geboren. Und in seinem Fall ist das Jubiläumsprogramm wirklich sinnvoll, denn viele von Offenbachs Kompositionen sind völlig in Vergessenheit geraten. Rund 140 Bühnenwerke schrieb der Erfinder der Operette und nur gut eine Handvoll davon werden heute noch gespielt. Aber vielleicht ändert sich das ja mit diesem Jubiläum. Die Opéra Comique in Paris zum Beispiel hat jetzt Offenbachs völlig unbekannte Operette Madame Favart wiederbelebt. Elisabeth Richter war für uns bei der Premiere.
Der Maréchal de Saxe stellte der seinerzeit berühmten Schauspielerin Justine Favart nach, wurde abgewiesen und setzte sie aus Verdruss unter Hausarrest. Eine historisch belegte Episode, um die Offenbach und seine Librettisten Alfred Duru und Henri Chivot eine unterhaltsam turbulente Verwirrungs- und Verwechslungsgeschichte gestrickt haben. Madame Favart. In dieser Opéra Comique will der sächsische Marschall auch noch den Ehemann der Protagonistin Charles Simon aus dem Verkehr ziehen. Doch der versteckt sich in einem Gasthof. Dort treffen auch Suzanne und Hector ein, zwei Jungverliebte. Sie kommen trotz Widerstands der Eltern zusammen. Madame Favart hilft, indem sie Hector mit Tricks die standesgemäße Stelle als Polizeileutnant verschafft, und sie brilliert, indem sie immer wieder in verschiedene Rollen schlüpft. Am Ende fasziniert sie bei einer Vorstellung im Feldlager des Marschalls gar den König. Der Lohn ist die Direktion der Opéra Comique. Oh, dass es dem Theatermenschen Offenbach um das Theater und nichts als die Passion für das Theater geht, zeigt eine kleine Szene. Monsieur Favard, ein Dichter, wird mehr tot als lebendig von seiner Gattin aus seinem Kellerversteck befreit. Ah, dans mes bras, in meine Arme, ruft der geschwächte Poet aus und sieht zugleich das theatralische Potenzial dieser Situation. Welch pathetisches Sujet dies sei, ein Mann zur Hälfte noch im Keller, umarmt von seiner Frau, wie viele Tränen doch in dieser Szene steckten. Einer der vielen gesprochenen Abschnitte, die sich mit der Musik etwa die Waage halten. Singt der Bariton Christian Elmer seinen Monsieur Favard, so hat man an seinem kernigen Timbre pure Freude. Als Offenbach Madame Favard 1878 herausbrachte, knüpfte er an seine und die allgemeine damalige Nostalgie für das Theater und die Musik des vorrevolutionären Frankreichs im späten 18. Jahrhundert an. Das Orchester seiner Madame Favard ist ein kleines Mozart-Orchester, wenige Streicher, bei den Bläsern nur je eine Oboe und Fagott sowie zwei Hörner. Man hört mehr galantes Menuett als üppigen Walzer und andere Tänze dieser Zeit. Freilich verzichtet Offenbach nicht auf feurige Koloraturen, vor allem bei Madame Favard. Mit Laurent Campellone steht am Pult des Orchestre de Chambre de Paris ein ausgewiesener Offenbach-Kenner. Er balanciert den typischen Offenbach-Schwung und die diesen stets hinterfragende Melancholie wunderbar stilkundig aus. Der Tenor François Rougier als Hector, die Sopranistinnen Anne-Catherine Gillet als Suzanne sowie Marion Lebègue als Madame Favard sind für ihre Partien hochklassig besetzt. Musikalisch ein herausragender Abend. Die Regie von Anne Kessler hingegen bleibt konventionell. Es erschließt sich nicht, warum die Geschichte in einer mehrstöckigen Schneiderei spielt. Mit historisierenden Kostümen wird dem Auge zwar viel Buntes geboten, am Schluss aber wirkt der Bezug zur Opera Comique, in dem die Bühne eines ihrer Foyers zeigt, aufgesetzt. Die Dialoge kommen mit viel Aktionismus und wenig Feinheiten daher. Der exzellente Chor der Oper Limoges muss die frischen Rhythmen seiner umfangreichen Partie allzu simpel durch Armwedeln und andere Bewegungen nachzeichnen. Madame Favard ist sicher nicht Offenbachs stärkstes Werk, aber auch hier gibt es viel qualitätvolle Musik zu entdecken, die mehr szenische Fantasie verdient hätte.
Meint Elisabeth Richter über Jacques Offenbachs Madame Favard an der Opéra Comique in Paris. Und Michael Köhler erinnert jetzt in den Kulturmeldungen zuerst an den verstorbenen Kunsthistoriker Peter Seltz.
Ja, denn der kalifornische Berkeley Daily Planet meldet, dass Peter Seltz im Alter von 100 Jahren gestorben ist. Er wurde 1919 als Hans Peter Seltz in München geboren. Der Sohn des jüdischen Augenarztes Eugen und seiner Frau Edith verließ mit Familie 1936 Deutschland in Richtung Amerika. In den Kriegsjahren diente er in der US-Armee, wurde 1942 eingebürgert, studierte in New York und war entfernt mit dem berühmten Fotopionier Alfred Stieglitz verwandt. Der brachte ihn dann mit Künstlern in New York in Berührung. In Chicago arbeitete Seltz an seiner Dissertation über den deutschen Expressionismus. In den 50ern unterrichtete er an der Universität in Chicago, siedelte nach Claremont in Kalifornien über, übernahm die Leitung des Fachbereichs Kunst am dortigen College und die Leitung der Kunstgalerie. Bereits 1958 wurde er als Kurator schon an das renommierte Museum of Modern Art in New York berufen für den Bereich Malerei und Skulpturenausstellung und kuratierte Anfang der 60er Jahre wichtige Ausstellungen in New York über Jean Tinguely, Auguste Rodin und Alberto Giacometti. 1965 wurde er als Gründungsdirektor des Berkeley Art Museum an die University of California berufen. Peter Seltz veröffentlichte rund 20 Bücher zur Kunst des 20. Jahrhunderts. Der britische Sänger und Komponist Elton John ist in die französische Ehrenlegion aufgenommen worden. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron verlieh dem 72-Jährigen gestern die höchste Auszeichnung des Landes im Élysée-Palast. Er würdigte dabei unter anderem das Engagement des Popstars gegen AIDS. Elton John hatte 1992 eine Stiftung für AIDS-Kranke gegründet, wenige Monate nach dem Tod seines Freundes Freddie Mercury, dem Sänger der Kultband Queen.
Michael Köhler mit den Kulturmeldungen und damit verabschieden wir uns für heute, übergeben an die Nachrichten und ab 6:10 folgen dann die Informationen am Abend. Die Kollegen berichten unter anderem vom Evangelischen Kirchentag in Dortmund. Ich bin Anne Seidel, sage danke fürs Zuhören bis hierhin und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.